Ich möchte noch beten. Heiland, lieber Jesus, ich möchte dir sagen, dass ich mich unendlich freue, dich einmal Aug zu schauen, dir ins Angesicht zu sehen. Und ich bin sicher, es geht hier allen so, denn wir sind hier, wir möchten dich sehen. Herr, ich bitte dich, segne diesen Nachmittag, dass wir offene Ohren haben für dein Wort, damit die Liebe für dich in unseren Herzen größer und mächtiger wird und dass es das Einzige ist, was in unserem Leben zählt. Ich danke dir, dass du auch den Sprecher Heinz Hopf segnest und ihm die richtigen Worte gibst. In deinem Namen. Amen.
Es ist immer wieder bewegend, wenn ich erfahre und erlebe, wie sehr Gottes Geist unsere Herzen auf eine gemeinsame Wellenlänge bringt. Wenn wir uns auch noch nicht gesehen haben, manche kennen wir schon seit 30 Jahren, manche habe ich erst heute zum ersten Mal gesehen. Aber in dem Augenblick, wo wir miteinander über unser großes Anliegen, über unsere große Liebe sprechen, da merken wir, dass die gleiche Wellenlänge vorhanden ist, dieselbe Chemie, würde man sagen, dass das stimmt, dass wir Kinder einer Familie sind, eigentlich Blutsverwandte. Und diese Blutsverwandtschaft, meine Schwestern und Brüder, ich muss es immer wieder bekennen, ist etwas Unerhörtes. Ich habe natürlich auch Blutsverwandte, aber die geistlichen Blutsverwandten, die mit dem Blut Jesu erkauft sind, so wie du und ich, die sind sich oft viel, viel näher als meine Blutsverwandten, die nun wirklich dem Fleische nach verwandt sind, als ich mit ihnen. Und daher ist es ein großartiges Vorrecht, ein Geschenk, dass wir heute Nachmittag wieder hier zusammen sein dürfen. Herr, wir möchten dich besser kennenlernen. Heute Mittag wurde ich jetzt wiederholt gefragt, das ist ja interessant, was wirst du heute Nachmittag sprechen? Ja, das kann man aus dem Thema alleine sicherlich nicht ersehen. Das hieß, Jesus kennt Menschen und Menschen kennen Jesus. Da kann man sich nicht viel drunter vorstellen. Das ist gut so. Ein Thema, unter dem man sich nicht viel vorstellen kann, macht immer neugierig. Und das ist die beste Voraussetzung zum Zuhören. Ich nehme an, die Frage, die an mich gerichtet wurde, worüber sprichst du, zeigt echtes Interesse. Und ich bin deshalb überzeugt, dass zumindest eine ganze Reihe von euch, etliche unter euch jetzt voller Interesse hierher gekommen sind, weil sie Jesus besser kennenlernen wollen. Und sie unterscheiden sich damit von ungeheuer vielen Menschen, die hier draußen durch die Straßen unserer Städte und Orte laufen und die von Jesus nichts wissen. Ich bin immer wieder aufs Neue überrascht, dass wir im Herzen des sogenannten christlichen Abendlandes eine Gottlosigkeit erleben, wie sie noch nie so massiv vorher da war. Vielleicht Bonifatius gekommen ist, das kann schon sein, als noch die alten Germanen hier durch die Wälder gelaufen sind. Aber seit das Christentum hier im Abendland Fuß gefasst hat, war die Gottlosigkeit noch nie so massiv und vor allem so militant und aggressiv, wie sie heute geworden ist. Woher ich das weiß? Die Predigt ist schon einige Wochen alt, das bekenne ich euch. Aber in dieser Woche habe ich wieder ein Blatt zugeschickt bekommen, so wie man so viele bekommt, von einer Versandbuchhandlung Renania Buchversand, habe ich noch nie gehört. Und ich habe das Blatt aufgeschlagen und das Erste, was ich drin fand, war eine Seite über Religion und Philosophie. Und natürlich ist das für uns interessant, was steht unter Religion. Das fängt damit an mit dem Buch Der erfundene Jesus, unechte Jesusworte. Das zweite Buch, das hier angepriesen wird, heißt Nein und Amen, Ute Ranke Heinemann, das ist eine Theologin, wendet sich gegen den Ballast von Märchen und Legenden im Neuen Testament. Das nächste Buch heißt Die Gottesmacher, die Wahrheit über Jesus von Nazareth und das geheime Leben der Kirche. Jesus von Nazareth war nicht Gottes Sohn, starb nicht am Kreuz, war mit Maria Magdalena verheiratet und seine Nachkommen gründeten und so weiter. Das nächste Buch heißt Wir brauchen keinen Gott. Dann das bekannte Werk Die Verschlusssache Jesus, die Qumran-Rollen und die Wahrheit über das frühe Christentum. Hier wird zum ersten Mal enthüllt, welch bizarres Material die Anfänge des Christentums sind. Ihr seid sprachlos? Ich bin es nicht mehr. Seit ich weiß, dass es hier eine massive Invasion von Atheismus, von Gottlosigkeit gibt. Ich habe nämlich die Frage, wer war Jesus einmal dem schlauesten Lexikon, das es zurzeit gibt, gestellt. Ihr wisst, wie das heißt, Wikipedia oder Google. Wer unter Google eingibt die drei Worte, wer war Jesus, erhält innerhalb von 19 Sekunden 974.000 Antworten. 974.000 Antworten auf diese Frage in 19 Sekunden. Und ich muss euch bekennen, ich habe sie nicht alle gelesen. Sonst stünde ich heute nicht hier und wäre noch am Lesen. Denn es sind ja nicht nur Worte, es ist ja meistens unter den 974.000 Antworten Artikel und Abschnitte und alles Mögliche. Aber ich habe einen Ausschnitt daraus mir zu Gemüte geführt. Und ich kann euch nur sagen, was ich gelesen habe, macht einen gläubigen Menschen sehr traurig, sehr traurig. Ich habe eine oder zwei Antworten gefunden, die waren halbwegs wahrhaftig. Es stand zum Beispiel, er ist ein Religionsstifter. Das kann man noch akzeptieren, denn schließlich geht eine Religion, das Christentum, auf ihn zurück. Aber das andere, was man alles so gelesen hat, dort eine Witzfigur, ein Wahnsinniger. Es ist eine derartige Desinformation über Jesus Christus vorhanden. Und ich weiß gar nicht, warum das so ist. Das muss eine Invasion der Hölle sein, eine Großoffensive. Im letzten Jahr erschienen in allen wichtigen deutschsprachigen Zeitschriften, im Spiegel, im Geo, im Stern und im Fokus, alles Artikel über Jesus Christus. Und nicht einer von den Artikeln hat die Wahrheit über Jesus gebracht. Alle bringen sie unter dem angeblichen Mäntelchen von Wissenschaftlichkeit und Fortschritt und neuen Entdeckungen allerlei seltsame Ideen, Fantasien, Gebilde, Theorien, aber nichts Handfestes und Habhaftes. Die Frage ist also sicherlich berechtigt, kennst du Jesus? Nicht nur dem Namen nach und nicht nur aus diesen Artikeln, mit denen der moderne Mensch offensichtlich seine Ablehnung füttert, sondern wie gut kennst du ihn? Aber ehe wir uns der Frage zuwenden, wie gut kenne ich, wie gut kennst du Jesus, wollte ich ganz kurz die umgekehrte Frage stellen. Kennt Jesus denn mich? Hat es überhaupt einen Sinn, diese Beziehung einzugehen? Ist sie eine Reziproke? Ist sie wechselseitig? In Johannes im zweiten Kapitel, die Verse 24 und 25, lesen wir Johannes 2, Vers 24 und 25. Und ihr merkt schon, wir sind wieder im Wort. In unserem Dokument. Johannes 2, Vers 24. Aber Jesus vertraute sich ihnen nicht an, denn er kannte sie alle. Das sind vier Sätze. Er kannte sie alle. Und er bedurfte nicht, dass ihm jemand Zeugnis gab vom Menschen, denn er wusste, was im Menschen war. Kannte Jesus die Leute? Für diejenigen, die gestern Abend nicht da waren, wiederhole ich noch einmal ganz kurz ein paar Beispiele. Die Beispiele, die ich gestern nannte, waren zunächst mal die beiden Jünger, die hinter ihm herliefen, und Jesus hat genau gewusst, was sie suchen. Aber er sagt nicht, ich bekenne euch, ich bin der Messias, sondern er beginnt, indem er sie fragt, was sucht ihr? Und offensichtlich wusste er, was sie suchen. Kommt und seht. Er fährt fort, indem er dem Skeptiker, dem ehrlichen Zweifler, der da von einem Freund zu ihm geführt wird, in der vermeintlichen Annahme, das ist ja doch nicht der Messias, denn er kann nicht aus Nazareth sein und Messias sein, denn der Messias kommt laut der Prophetie aus Bethlehem und nicht aus Nazareth. Was kann aus Nazareth Gutes kommen? Und Jesus entkräftet seine ganzen Zweifel, sein ganzes Misstrauen mit einem einzigen Satz: Nathanael, ehe Philippus dich rief, als du unter dem Feigenbaum gesessen bist, sah ich dich. Natürlich, Jesus konnte das. Denn er war der größte aller Propheten. Er hatte Menschenkenntnis nicht nur aufgrund seiner psychologischen Erfahrung, nicht nur aufgrund einer guten Beobachtungsgabe, mit der er auch die nonverbale Kommunikation entschlüsseln konnte. Es gibt Menschen auf dieser Erde, die haben eine große Menschenkenntnis, und aufgrund dieser Erfahrung mit Menschen können sie ein bisschen mutmaßen, was der andere wirklich denkt und tut. Aber Jesus war darüber hinaus noch mit einer Weisheitsquelle verbunden, die kein Psychologe ohne ihn in Anspruch nehmen kann, nämlich mit der göttlichen Weisheit. Sagen zu können, als du unter dem Feigenbaum gesessen bist, noch ehe dein Freund Philippus dich gerufen hat, da habe ich dich schon gesehen. Das kann nur jemand, der übernatürliche Offenbarungen hat, ein Prophet. Und Jesus war doch der Prophet. 5. Mose 18, einen Propheten wie mich, sagt Mose, wird der Herr euch erwecken, den sollt ihr hören. Und dieser Prophet war Jesus Christus auch. Er kannte also die Menschen. Er kannte ihre Gedanken, er kannte ihre Herzen. Wenn wir den Johannes weiterlesen würden, das Evangelium des Johannes, und wir kommen dann ins 3. Kapitel, dann wisst ihr, dass er dort die ganze Anklägerschaft, die sich versammelt hatte, um ihn und um die Frau, genau im Blick hatte, durchschaut hatte. Die Leute, die dort standen, waren ja nicht gekommen, weil sie so moralisch einwandfrei waren und weil es ihnen wirklich um die Wahrung von Sitte und Anstand in Jerusalem ging. Sie hatten die Frau gebracht, weil eine Steinigung natürlich etwas gebracht hätte für ihren eigentlichen Gegner. Und der war nicht die Frau, das war der Meister aus Nazareth. Dem wollten sie die Falle stellen. Und hätte er gesagt, steinigt sie, dann hätte er sich eines Vergehens schuldig gemacht. Denn die Entscheidung über Kapitalverbrechen, Todesstrafe, war den Römern vorbehalten. Und hätte er gesagt, steinigt sie nicht, dann hätte er sich erst recht öffentlich geoutet als ein Gesetzesbrecher. Er hat gegen Mose und gegen das Gebot verstoßen. Meister, was sollen wir tun? Was sagst du? Mose hat geboten, sie zu steinigen. Sie wussten also, was rechtens war. Aber was sagst du? Und da Jesus gar nichts sagte, war es dem Volk ein wenig suspekt. Jesus sagt zunächst nichts. Er bückt sich und schreibt in den Sand. Und was er dort in den Sand geschrieben hat, das schreibt Johannes nicht ausführlich, und das ist auch gut so. Jesus hat es extra nicht öffentlich verkündigt. Er hat es extra nicht auf Papier, auf Papyrus oder Pergament geschrieben, sondern in den Sand, wo man es schnell verwischen kann. Aber es müssen Dinge gewesen sein, die diese Ankläger der Frau tief im Herzen getroffen haben. Tief im Herzen. Denn plötzlich verschwindet einer und ein anderer und ein dritter. Und Schwester White klärt uns darüber auf in ihrem wunderschönen Buch Das Leben Jesu, Desire of Ages, der eine, in dem sie schreibt, dass Jesus ihre geheimsten Sünden hier offenbart hat. Menschen, die andere verurteilen und verdammen wollen und die dann selber keine weiße Weste haben oder die Weste ist nur weiß, weil sie drunter ihren Schmutz verborgen haben. Und als die Menschen, die Ankläger dastanden, wir haben sie erwischt, die Zeugen und die Ankläger, die waren alle verschwunden, als sie das gelesen haben, was Jesus hier schrieb auf den Boden. Woher konnte er das wissen? Er kannte sie alle. Er wusste, was im Menschen war. Er kannte Wille, Verstand und Gefühl, die drei Säulen der Psychologie. Er wusste es ganz genau. Und dann fragt das Volk, das nicht lesen konnte vielleicht, das drumherum stand: Meister, was sagst du? Du hast noch nichts gesagt. Und Jesus fällt sein Urteil. Und dieses Urteil ist ganz in Übereinstimmung mit dem Gesetz des Mose. Nein, nicht des Mose, mit dem Gesetz, dessen Herr er ja selber war. Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Diejenigen, die dort den ersten Stein hätten werfen sollen, waren gegangen. Und der Einzige, der den ersten Stein hätte werfen dürfen, der sagt: Hat dich niemand verdammt? Nein, Herr. Dann verdamme ich dich auch nicht. Geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Rechtfertigung und Heiligung. Hier gibt die Barmherzigkeit, die Gnade und die Heiligung, das Wirken des guten Geistes einander die Hand. Ich wollte euch das nur zeigen, wie Jesus doch die Menschen durchschaut hat. Wir könnten Beispiel um Beispiel aufführen. Wir könnten von der Samariterin reden, die Jesus am Jakobsbrunnen trifft. Und der er sagt: Geh hin und rufe deinen Mann. Warum hat er das wohl gesagt? Geh hin und rufe deinen Mann. Es ist hochinteressant und ich bin immer wieder zutiefst erschüttert, wie Jesus aus dem Menschen das Beste herausholt. Denn jene Frau hat ihn ja eigentlich nicht die Wahrheit gesagt oder zumindest nicht die ganze Wahrheit gesagt, indem sie antwortete: Ich habe keinen Mann. Und vielleicht hätte ich an Jesus Stelle geantwortet: Da hast du aber ein bisschen daneben geredet, mich betrogen. Aber Jesus antwortet, indem er zu ihr sagt: Du hast recht geredet. Der Mann, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann, und die, die du vorher gehabt hast, das sind sie auch nicht. Wie wunderbar! Anstatt einen Sünder niederzumachen für seinen Fehltritt, hat Jesus versucht, ihn aufzubauen, indem er ihm Sehnsucht nach Reinheit, nach Gerechtigkeit, nach Wahrheit ins Herz pflanzte. Und das wünschte ich mir, meine Schwestern und Brüder, dass es mir gelingen würde, den Leuten, die Jesus ablehnen, die Sehnsucht nach diesem Mann, nach dieser faszinierenden Person ins Herz zu pflanzen. Er kannte sie alle. Wir könnten noch viele andere Beispiele nehmen. Ich habe jetzt mal diese genannt. Die ersten beiden Jünger, Nathanael, dann Nikodemus, hatte ich noch vergessen, jenen alten Mann, Johannes 3, der kommt. Und ich muss bekennen, der Nikodemus, das war ein ganz besonderer. Er war ja kein Unwissender, sondern er gehörte zur Crème de la Crème in Jerusalem. Er war Universitätsprofessor und Angehöriger der Regierung, des Synedriums, und er hatte einen Ruf zu verlieren, und deshalb kommt er ja zu Jesus nicht bei Tageslicht, wo man ihn erkennen kann, sondern am späten Abend, als es schon dunkel war, bei Nacht. Und er beginnt die Unterhaltung mit einer Einleitung, wie sie eines Diplomaten für würdig ist. Meister, wir wissen, dass du bist ein Lehrer von Gott gekommen, denn niemand kann die Zeichen tun, es sei denn Gott mit ihm. Ist das nicht keine Schmeichelei? Wir wissen. Ist das nicht ein großartiges Kompliment, das er dem Herrn gemacht hat? Aber Jesus schneidet scheinbar diese Gedanken abrupt ab, indem er ihm sagt, es geht nicht um mich, Nikodemus, es geht um dich. Du bist nicht gekommen, um mir zu sagen, dass ich von Gott gekommen bin. Jesus geht sofort auf das Thema ein, das wirklich den Nikodemus beschäftigt hat. Nikodemus, es kann niemand ins Reich Gottes kommen, wenn er nicht von Neuem geboren ist. Und der Nikodemus hat viele Minuten mit ihm aufgebracht. Ich könnte mir vorstellen, die halbe Nacht, vielleicht auch die ganze Nacht. Denn das ganze Kapitel 3 mit jenen wunderbar tiefen Gedanken, also hat Gott die Welt geliebt, der meist übersetzte Bibeltext, stammt aus diesem Gespräch zwischen Jesus und Nikodemus. Die tiefsten Gedanken, theologisch, die Jesus hier geäußert hat, sind aus dem Gespräch mit dem Theologen, mit dem Nikodemus entnommen. Ich könnte mir vorstellen, ihr lieben Schwestern und Brüder, wenn diese Geschichte vorüber ist und wir bei der großen Konferenz im Himmel sind und Jesus dann jeden einzelnen seiner Nachfolger vorstellen wird, dann wird er einmal den Nikodemus aufrufen und wird euch sagen, den Bewohnern des Himmels und den erlösten Menschen, und jetzt möchte ich euch meinen Freund Nikodemus vorstellen. Und er wird ihm den Arm um die Schulter legen und sagen, weißt du noch, Nikodemus, gekommen bist du, da warst du noch ein recht schüchterner Bekenner, bei Nacht geschlichen, damit dich niemand erkennt. Und wir haben eine Nacht lang zusammen geredet. Aber schon das nächste Mal, als mein Name im Hohen Rat gefallen ist und deine Kollegen beschlossen haben, mich umzulegen, da hast du Veto eingelegt und hast gesagt, verurteilt auch unser Gesetz jemand, ohne dass man ihn vorher verhört hat? Und deine Kollegen, das wusstest du sehr wohl, die haben dich schief angeschaut dafür und haben zu dir gesagt, bist du auch einer von denen? Bist du ein Galiläer? Du hast da noch nicht Ja gesagt, aber du hast Veto eingelegt. Und als ich dann gestorben war, Nikodemus, da hast du dein halbes Vermögen drangerückt, um mich zu salben. 100 Pfund Aloe und Myrrhe, 32 Kilo, vielleicht der ganze Vorrat, der in Jerusalem aufzutreiben war, denn das war eine teure, eine wertvolle Droge. Aloe und Myrrhe, diese Harze, 32 Kilo hast du aufgebracht, um meinen Leichnam zu salben. Nikodemus, jetzt hast du dich geoutet, jetzt wussten sie alle, du glaubst an mich, du gehörst zu mir. Und weil du mich bekannt hast vor den Menschen, deshalb will ich dich jetzt bekennen, vor meinem himmlischen Vater und vor den Bewohnern des Universums und vor allen erlösten Menschen. Wäre das nicht ein wunderbarer Augenblick, wenn wir das miterleben dürften, wie Jesus uns Nikodemus vorstellt? Und all die anderen, ich habe jetzt nur einen aus der großen Menge herausgeholt, da war der Gelähmte, den sie aus dem Dach heruntergelassen haben. Ihr kennt ja die Geschichte, ich mache es der Zeit wegen kurz. Und als der Gelähmte herunterkommt und Jesus sagt, deine Sünden sind dir vergeben, da denken die Pharisäer, wie kann er nur? Aber Jesus kennt die Gedanken der Pharisäer und er fragt sie, was ist leichter zu sagen? Steh auf und wandle oder dir sind deine Sünden vergeben? Damit ihr aber seht, dass des Menschensohn Macht hat. Dieses Wort Macht bedeutet Exousia, Vollmacht, Autorität, die Berechtigung hat. Sage ich, steh auf, nimm dein Bett und geh. Da war jener Simon, der Pharisäer, der ihm das Fest gegeben hat. Und da kommt die Frau und salbt seine Füße. Und Simon denkt sich, wenn der ein Prophet wäre, jetzt hätte er gemerkt, das ist doch eine Hure, die ihn da anrührt. Er würde sich nicht anrühren lassen von ihr. Und Jesus sagt, Simon, ich habe ein Gleichnis für dich. Jemand hatte zwei Schuldner. Ihr kennt das Gleichnis, ich erzähle es nicht. wusste Jesus, was Simon dachte. Jesus kennt mich durch und durch. Er kennt mein Herz, er kennt meine Gedanken. Ich brauche vor ihm nichts zu verheimlichen. Ich kann vor ihm nichts verheimlichen, denn er weiß ohnehin schon alles. Wenn ich mir das vor Augen halte, dass Jesus mich kennt, ist das für mich bedrohlich oder erfreulich? Bedrohlich oder erfreulich? Es gibt sicherlich Augenblicke, da ist es in meinem Leben so, dass ich sage, es ist schrecklich. Ich traue mich selber nicht in den Spiegel zu schauen, damit ich nicht vor mir selber rot werden muss. Aber es gibt auch Augenblicke, da meine ich, die ganze Welt missversteht mich. Niemand kann mich verstehen, aber Jesus versteht mich. Es gibt zumindest einen, der mich versteht. Psalm 139 würde hierher gehören. Herr, du erkennst mich, du siehst meine Gedanken von Ferne. Ihr kennt jenen Text. Jesus weiß also um uns, und wenn du weißt, dass Jesus dich liebt, obwohl er dich kennt, obwohl er um all meine Schwächen, mein Versagen, meine Fehler weiß, wenn du das weißt, dann kennst du Jesus schon ziemlich gut. Denn dann weißt du, dass er nicht der strafende und richtende Gott ist, der jedem auf die Finger haut, der etwas Unrechtes tut, sondern dass er dich liebt, trotz deiner Fehler und Schwächen. Johannes Kapitel 10, lasst mich noch ein paar Verse mit euch lesen, denn es kommt nicht so sehr auf meine Worte als auf die Bibel an. Johannes Kapitel 10, zunächst der Vers 14. Ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen, und die Meinen kennen mich. Ihr merkt schon, mein Predigtthema war aus diesem Text genommen. Jesus kennt Menschen und Menschen kennen Jesus. Ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen, und die Meinen kennen mich. Vers 27. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Warum folgen sie mir? Vers 4. Und wenn er alle seine Schafe hinausgelassen hat, geht er vor ihnen her und die Schafe folgen ihm nach, denn sie kennen seine Stimme. Sie folgen mir, weil sie die Stimme Jesu kennen. Nun ist es zweifellos in dem Bild deutlich. Christus, der gute Hirte, wir seine Herde, seine Schafe. Wer weiß mehr über den anderen, der Hirte über die Schafe oder die Schafe über den Hirten? So eine törichte Frage. Natürlich weiß der Hirte mehr, als die Schafe wissen. Er hat ja die Führung, er führt sie auf die Weide. Aber es ist den Schafen völlig egal, wie viel der Hirte weiß, solange sie das eine nicht vergessen, nämlich seine Stimme zu kennen. Und seine Stimme zu kennen ist für die Schafe genug. Denn dann können sie ihm folgen, dem Guten, ihrem Hirten, und nicht irgendwelchen anderen. Das heißt, da kommen andere und denen folgen sie nicht, Vers 5, denn sie kennen die Stimme der Fremden nicht. Jetzt muss ich dich mal fragen, liebe Schwester, lieber Bruder, gibt es in deinem Leben Augenblicke, wo du die Stimme Jesu kennen musst? Ich meine Fragen, wo du dir überlegt hast, soll ich das oder jenes machen? Ich brauche eine Antwort. Ist das der rechte Beruf oder jener? Ist das die richtige Frau für mich oder jene? Soll ich hier Ja sagen oder Nein? Es gibt immer wieder solche Entscheidungen. Früher waren es nur die großen Fragen, Beruf, Ehe und dergleichen. Aber je mehr wir mit Jesus Gemeinschaft haben, umso kleiner werden diese Fragen, umso alltäglicher. Zum Schluss, was für ein Typ von Auto soll ich kaufen? Ist das ein Wagen für Angeber oder ist der für mich gedacht oder ist der Richtige? Oder man kann Jesus nach allen Dingen fragen. Aber wenn du ihn fragst, wie entscheidest du, wer dir antwortet? Da ist die Stimme deiner Logik und es kommen allerlei Gedanken in unserem Kopf auf. Sind das Gedanken, die der Heilige Geist mir eingegeben hat oder war es der gesunde Menschenverstand? Der ist ja nicht immer verkehrt, ihr wisst das. Gott hat uns unsere 2 Pfund Verstand ja deswegen gegeben, dass wir sie auch gebrauchen. Der gesunde Menschenverstand ist nicht a priori von vornherein falsch. Aber in manchen Fragen reicht er nicht aus. Ist es die Stimme des Versuchers, der sagt, bist du ein Kind Gottes? Dann geh doch den Weg, spring doch von der Zinne des Tempels. Mach doch die Tour, geh doch das Risiko ein, setz ein alles auf eine Aktie. Bist du Gottes Sohn? Stimme des Versuchers. Oder ist das die Stimme Jesu? Ein Beispiel. Als Abraham in jener Nacht hörte, nimm deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, geh hin und opfere ihn. Wem hätte Abraham gehorcht? Seiner Frau? Irgendeinem Menschen? Das, was hier von ihm verlangt wurde, war so ungeheuer, so unmöglich. Den Sohn, auf den er Jahre gewartet hatte, den er nun endlich bekommen hatte, dessen Aufwachsen er mit großer Liebe und Sorgfalt und Erziehungsinvestition verfolgt hatte, den solle er jetzt selber opfern. Das hätte er nie getan, nie, wenn er nicht sicher gewesen wäre, dass es die Stimme des Herrn war, die das von ihm erwartet hat. Nur der Herr durfte so etwas fordern von ihm, sonst niemand. Und deshalb meine ich eben, Bruder, Schwester, es ist der Herr, von dem du wissen musst, ob es seine Stimme ist, die du kennst. Wenn du dir sicher bist, dass es der Herr ist, dann geh den Weg. Wenn du dir nicht sicher bist, dann werde dir erst sicher. Ich habe hier interessant ein Zitat von Schwester Weid aus Das Leben Jesu, Seite 67. Dort schreibt sie, viele wohnen einer gottesdienstlichen Handlung bei und werden durch das Wort Gottes erfrischt und belebt. Weil sie aber zu wenig nachdenken, zu wenig wachen und beten, verlieren sie bald wieder den Segen und fühlen sich verlassener als zuvor. Als ich das las, war ich ein bisschen betroffen, denn das könnte auch auf eine Adventgemeinde zutreffen. Viele besuchen einen Gottesdienst, sie sind erfrischt und belebt, sie sagen, das war heute eine wunderbare Predigt, ich bin so richtig aufgebaut worden, aber weil sie zu wenig nachdenken und zu wenig wachen und beten, verlieren sie bald wieder den Segen und fühlen sich verlassener als zuvor. Und dann setzt Schwester Weid fort und schreibt, es würde gut für uns sein, täglich eine stille Stunde über das Leben Jesu nachzudenken. Wir sollten das ganze Erleben Jesu auf Erden in allen Einzelheiten, besonders aber die letzten Tage an unserem inneren Auge vorüberziehen lassen. Das Zitat habe ich eigentlich gesucht gehabt, nicht wahr? Das von der täglichen stillen Stunde, das war mir erinnerlich und ich suchte es. Und dann bin ich über das andere gestolpert, das steht nämlich dicht davor. Mit der gottesdienstlichen Versammlung, die viele besuchen. Und ich dachte, das passt ja beides zusammen. Schwester Weid sagt, täglich eine stille Stunde. Habe ich täglich eine stille Stunde zugebracht? Ich habe manches Mal die Andacht zwar nicht vergessen, aber ein wenig flüchtig gehandhabt, weil die Zeit zu kurz war. Und wenn ich nachdenke über mein vergangenes Leben, muss ich bekennen, auch hier in Bern in diesen 8 Jahren, die ich hier war, ich war manches Mal so mit dem Werk des Herrn beschäftigt, so sehr für das Werk des Herrn beschäftigt, dass ich für den Herrn des Werkes kaum noch Zeit hatte. Das ist das, was sie hier schreibt. Man kann so sehr mit dem Werk des Herrn beschäftigt sein, dass man für den Herrn des Werkes kaum noch Zeit hat. Menschen kannten Jesus. Ihn kennen heißt ihn lieben. Und die Frage heißt eigentlich nicht, wie gut kennst du Jesus, sondern die Frage heißt eigentlich, wie sehr liebst du Jesus? Das ist der eigentliche Kern dieser Frage. Denn je mehr wir ihn lieben, umso besser kennen wir ihn. Sein Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Römer 8, Vers 16. Lasst mich abschließen. 45 Minuten laufen hier sehr schnell. Abschließen mit einem Wort, das ein adventistischer Jugendsekretär der damaligen Europäischen Division im Jahre 1928 auf dem Jugendkongress in Chemnitz gesagt hat. Erschreckt nicht, ich war nicht dabei. Aber mein Vater hat es mir gesagt. Sten Rasmussen hieß er, Sten Rasmussen. Er sagte, lebe stets so, dass andere, die ihn nicht kennen, aber dich kennen, ihn kennenlernen möchten, weil sie dich kennen. Ein bisschen kompliziert, aber sehr gut. Lebe stets so, dass andere, die ihn, Jesus, nicht kennen, aber dich kennen, ihn kennenlernen möchten, weil sie dich kennen. Wenn wir ihn darum bitten, wird Jesus uns dazu die Kraft schenken, ihn immer besser kennenzulernen. Und wie man das macht, die nächsten 45 Minuten werden euch darüber noch ein bisschen mehr sagen. Jetzt aber möchte ich sagen, lasst uns ein wenig Pause machen und in einer Viertelstunde fortsetzen. Amen.